Der Kolosserbrief. Wir können diesen Brief überschreiben mit diesem reformatorischen Slogan Solus Christus. Christus allein. Wenn man so will, ist das die Hauptaussage des ganzen Kolosserbriefes. Christus genügt. Er allein. Wenn wir ihn haben, brauchen wir nichts anderes. In Christus ist die Fülle. Und Paulus schreibt, in ihm seid ihr zur Fülle gebracht. Christus ist die Fülle, und wenn wir ihn haben, dann sind wir selbst zur Fülle gebracht. Christus genügt. Allein Christus. Nun, dieser Brief, der Kolosserbrief, er wurde von Paulus geschrieben. Hier im ersten Vers sagt er, Paulus, Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen und Timotheus, der Bruder. In vielen Briefen, gerade in diesen Gefängnisbriefen, war Timotheus auch mit dabei, hat unterstützt, aber hauptsächlich ist dieser Brief von Paulus geschrieben. Er schreibt auch häufiger in dieser Ich-Form, ich Paulus. Und er schreibt, hier heißt es in Vers 2, den heiligen und gläubigen Brüdern in Christus zu Kolosse. Also er schreibt an die Christen in Kolosse, an die Gemeinde in Kolosse. Und diese Gemeinde hat Paulus selber noch nie besucht. Ja, er schreibt in Kolosser 2, Vers 1, denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und die in Laodicea und alle, die mein leibliches Angesicht nicht gesehen haben. Also diese Gemeinde, er hat sie nie besucht, er hat sie nicht gegründet. Er schreibt als Apostel, aber nicht zu einer Gemeinde, die er selbst gegründet hat, sondern diese Gemeinde wurde gegründet von einem Mann namens Epaphras. In Kolosser 1, Vers 7 lernen wir, so habt ihr es gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist und uns auch eure Liebe im Geist kundgetan hat. Also, Epaphras ist ein Mitarbeiter, ein Mitknecht, wie Paulus ihn beschreibt. Und er hat diesen Christen in Kolosse das Evangelium gebracht. Eventuell war Epaphras ein Schüler von Paulus. In Ephesus ist nicht allzu weit entfernt. Und dort gab es ja diese Schule, die Paulus hatte, von wo aus in das ganze Gebiet auch Mitarbeiter gegangen sind, um dort Gemeinden zu gründen. So wurde in der ganzen Gegend das Evangelium bekannt, heißt es in der Apostelgeschichte. Möglicherweise war also Epaphras so ein Gemeindegründer, der auch durch den Einfluss von Paulus dann in dieses Gebiet in Phrygien ging. Archippus war offensichtlich einer der Ältesten in der Gemeinde, ganz am Ende. In Kolosser 4, da heißt es im vorletzten Vers, sagt Archippus, sieh auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst. Spricht einiges dafür, dass er eben gerade diesen besonderen Leitungsdienst, den geistlichen Dienst am Wort hatte. Und Paulus ermahnt ihn auch hier, diesen treu auszuführen. Es gibt noch ein ganz bekanntes Gemeindeglied von der Gemeinde in Kolosse. Weiß jemand, wer das sein könnte? Nämlich jemand, der sein Haus zur Verfügung gestellt hat, damit die Gemeinde sich dort treffen kann. Weiß jemand, um wen es sich handeln könnte? Ja, Philemon. Wir werden, wenn wir den Philemon-Brief behandeln, werden wir hier noch ein bisschen darauf eingehen, auf diese Verknüpfung. Aber es gibt tatsächlich ziemlich viele Überschneidungen, was die Personen angeht, die erwähnt werden, die hier grüßen und so weiter. Und es spricht vieles dafür, dass Philemon ein Gemeindeglied war in der Gemeinde in Kolosse. Und in seinem Haus hat sich die Gemeinde auch getroffen. Und bei Philemon war dann die ganze Geschichte mit Onesimus, dem entlaufenen Sklaven. Und wahrscheinlich wurde der Kolosserbrief zusammen mit dem Philemonbrief auch hier zu der Gemeinde gebracht. Nun denn, Kolosse, das war eine Stadt im heutigen Südwesten der Türkei und umgeben von so manchen Gebirgen und Steinsformationen, was eventuell auch zu den Namen geführt hat. Koloss ist das Wort für Riese oder Gigant. Und manche sagen, vielleicht gab es da irgendwie so eine Art Gesteinsformation, das wie so an so einen Riesen erinnert hat oder so. Oder gibt noch unterschiedliche Begründungen, wie es zu dem Namen kam. Auf jeden Fall hatte diese Stadt seit dem 5. Jahrhundert vor Christus ein sehr hohes Ansehen. Sie war eine der größten Städte Südwestasiens in den Jahrhunderten vor Christus. Und sogar der persische König Xerxes soll dort entlanggezogen sein und in Kolosse einige Tage gerastet haben. Es lag auch an einer wichtigen Handelsroute von Ephesus bis hin zum ins Persische Reich. Und deswegen war diese Stadt tatsächlich eine berühmte Stadt. Aber zur Zeit von Paulus hatte sie sehr an Bedeutung verloren. Und es gab einige Städte, die waren etwas jünger, aber die haben an Prominenz gewonnen. Die ganz nahegelegenen Städte Laodicea, nur 15 Kilometer nordwestlich, und Hierapolis, 19 Kilometer nördlich, überholten Kolosse im Ansehen. Das waren nun die großen Städte dort in der Gegend und in diesem Dreierbündnis dieser Städte, die waren halt sehr, sehr nah zusammen, war Kolosse doch die unbedeutendste im ersten Jahrhundert. Außerdem gab es dort ein großes Erdbeben, 61 nach Christus, und die komplette Stadt Kolosse wurde zerstört, sodass sie fast unbewohnbar war, und man hat sie erst ein paar Jahre später dann auch ein bisschen an einem anderen Ort in der Nähe einer Festung neu aufgebaut. Es gibt noch ein paar interessante Phänomene dort in der Gegend. Gibt es einen Fluss, Lykos heißt der oder hieß der, und der geht dort in der Gegend plötzlich für einige hundert Meter unterirdisch weiter, bevor er dann in den Hauptfluss Meander fließt. Und dieses Naturphänomen, dass plötzlich dieser Fluss wie von der Erdboden verschluckt wird, das führte dazu, dass es dort alles mögliche an kultischen Verehrungen gab und man gerade irgendwie so diese Verbindung der Elemente eine besondere Kraft zusprach. In Laodicea gab es auch Warmwasserquellen, die als Heilquellen angesehen wurden. Und so gab es gerade in diesem ganzen Gebiet, wurden so die Naturkräfte in besonderer Weise verehrt. Und vor allem dachte man auch, dass es hier in Zusammenhang steht mit geistlichen Kräften, mit der Engelswelt. Aber es gab dort, waren das halt griechischsprachige und heidnisch besiedelte Gegenden. Aber Antiochos der Dritte hat dort auch eine große Zahl jüdischer Bewohner nach dem Exil dorthin gesetzt, hat sie umgesiedelt, und es gibt historische Berichte, dass 2000 jüdische Familien in die Gegend gezogen sind. Also gab es auch dort in Phrygien, da in Südwesttürkei heute, gab es eben diese starken griechischen Einflüsse mit all diesen besonderen Verehrungen dort auch in der Natur, aber eben auch ein großes jüdisches Zeugnis. Und interessant ist nun, dieser Brief an die Gemeinde in Kolosse, er soll auch in der Gemeinde in Laodicea gelesen werden. Im letzten Kapitel, in Vers 16, Kapitel 4, Vers 16 heißt es: Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so veranlasst, dass er auch in der Gemeinde der Laodicea gelesen wird und dass auch ihr den aus Laodicea lest. Eventuell handelt sich hier sogar um den Epheserbrief, aber möglicherweise ist das auch noch ein anderer Brief, der an Laodicea geschrieben wurde. Aber auch der Epheserbrief war ja so ein Rundbrief und es könnte sein, dass es sich hier um den handelt. Auf jeden Fall ist es also ein Brief, der ist an die Gemeinde in Kolosse gerichtet, aber hat auch eine Botschaft, die auch in der benachbarten Gemeinde in Laodicea gelesen werden soll. Überhaupt gab es scheinbar durchaus ein paar Verbindungen zwischen diesen Gemeinden. Nun, wann und wo wurde denn dieser Brief geschrieben? Manchmal, das Neue Testament ist nicht zeitlich chronologisch geordnet, sondern erstmal nach Verfasser und dann nach der Länge. Aber ebenso wie der Epheserbrief und auch der Philipperbrief gehört auch der Kolosserbrief zu den sogenannten Gefängnisbriefen. Also Paulus hat sie während der Gefangenschaft, einer Gefangenschaft geschrieben. Er schreibt in Kapitel 4, Vers 4, um dessen Willen ich gebunden bin. Also um Christi Willen bin ich gerade gebunden. Oder im letzten Vers, gedenkt meiner Fesseln. Paulus ist gerade in Haft. Er ist angekettet oder er ist gebunden, er ist im Gefängnis. Und wir haben das schon ausgeführt im Epheser und auch im Philipperbrief, dass der wahrscheinlichste Ort die römische Gefangenschaft ist, und zwar die erste römische Gefangenschaft, wo er noch einiges an Freiheit auch genießen konnte und so auch die Freiheit hatte, hier solche Briefe zu schreiben. Aber es muss noch vor dem Erdbeben gewesen sein, vor 61 nach Christus, was interessant ist, denn es gibt einige liberale Theologen, die sagen, das hat nicht Paulus geschrieben, sondern irgendjemand später. Und plötzlich haben sie aber Probleme mit dem Erdbeben, weil es dann, wenn man es später einordnet, es Kolosser schon gar nicht mehr gab. Also ein guter Hinweis darauf, dass es ein authentischer Brief ist von Paulus und wahrscheinlich dann so etwa 60 nach Christus oder spätestens 61 nach Christus geschrieben wurde. Nun, was ist der Grund? Warum hat er diesen Brief geschrieben? Bevor wir uns gleich direkt mit der Gliederung beschäftigen, ist es ganz, ganz sinnvoll, einmal zu schauen, was mag der Anlass gewesen sein. Nun, er hat von Epaphras erfahren, was in Kolosse los ist. Ja, der Epaphras ist gerade in Rom, ist gerade bei Paulus, als er diesen Brief schreibt. Am Ende richtet er noch Grüße von Epaphras aus. Also der die Gemeinde gegründet hat, ist gerade bei Paulus und lässt grüßen. Also hat Epaphras auch berichtet von der Gemeinde in Kolosse, was dort los ist. Wir haben es gerade gelesen, dass Epaphras auch eure Liebe im Geist uns kundgetan hat. Also er hat von dem Zustand der Gemeinde beschrieben und in diesem Zuge hat er wohl auch erklärt, was für Gefahren dort in der Gegend, in dem Gebiet gerade lauern, was für fremde Lehren, was für Irrlehren dort kursieren. Nun, das hat scheinbar noch nicht so ganz die Gemeinde selbst betroffen, denn Paulus beschreibt, dass er sehr dankbar ist für den geistlichen Zustand der Gemeinde. Und wie sie Frucht bringen und wie es wächst und wie sie Gnade erfahren haben und so weiter. Er ist sehr da dankbar für die Gemeinde und sagt, ihr seid in einem guten Stand, aber er hat offensichtlich erfahren, es gibt durchaus eine Gefahr, die gerade in diesem Gebiet dort kursiert. Und zwar eine Irrlehre. Die ist ein bisschen schwer zu fassen, denn wir haben keine Originalschriften davon. Wir können es nicht ganz genau identifizieren, aha, das war genau diese und diese Lehre, sondern wir haben im Grunde nur den Kolosserbrief, und um da so ein bisschen herauszuhören, was scheinbar besondere Lehren dieser Irrlehre waren. Es war offensichtlich eine Mischung aus griechischem Denken und jüdischen Praktiken, was natürlich durchaus Sinn macht, weil wenn in diesem Ort genau diese beiden Bevölkerungsgruppen auch so zusammenkamen. Und Paulus warnt, dass auch die Gemeinde, lasst euch nicht abbringen von der Hoffnung und lasst euch nicht verführen durch überredende Worte. Hier, er sieht eine reale Gefahr von dieser Verbindung. Und es war nicht einfach nur wie im Galaterbrief, wo es stark eine Gesetzlichkeit gab, oder wie in Korinth, wo es stark irgendwie so eine laszive Freiheit proklamiert wurde, sondern es war so eine merkwürdige Mischung aus dem griechischen Denken, wo all diese ganze Geisterwelt in Verbindung mit den Naturelementen angebetet wurde und man versuchte dort irgendwie besonders geheimnisvolle Erkenntnisse zu gewinnen über den, wie man Macht ausüben kann über die Natur, aber verbunden mit strengen Ritualen aus der jüdischen Welt, wie dass man nur besonderes Essen essen durfte oder dass man besondere Feiertage halten soll. Und es war eine strenge Askese, also dass man sich sehr disziplinieren sollte, den eigenen Leib sehr züchtigen sollte und eine Vielzahl von Tabus, von rituellen Vorschriften, von Speisevorschriften, mit denen dann diese Leute versucht haben, an Erkenntnis und an Autorität, an geistlicher Macht zu gewinnen. Und tatsächlich, diese Praktiken waren zumindest teilweise durch den Wunsch motiviert, rituelle Macht über die schädlichen und bösen Kräfte zu erlangen. Also die Anhänger führten irgendwelche Rituale durch, haben ganz genau auf ihre Speisen geachtet, haben ganz genau auf irgendwelche Sternkonstellationen geachtet und auf besondere Feiertage und so weiter. Und so wollten sie Macht über geistige Kräfte, über böse Geister oder auch Engel erlangen oder auch besondere Visionen, besondere geheime Erkenntnisse erlangen und so ihr Leben besser kontrollieren und in diesem Sinne zu einer Fülle gelangen. Ja, einer Fülle an Erkenntnis, einer Fülle an Macht, um so der Gottheit nahe zu kommen. Es war so eine Art spiritistische Mischung, verbunden mit griechischer Philosophie und so. Man findet das manchmal, ganz, ganz merkwürdige Zusammenhänge, auch in Südamerika oder sowas, wo dann manches von dem römisch-katholischen Glauben verbunden wird mit irgendwelchen Geisterglauben aus dem Spiritismus und so weiter. Und so ähnlich war das vielleicht hier, zusammen auch mit so manchen ekstatischen Erfahrungen. Wir finden das gerade in dem Gebiet Phrygien, dass dann auch später vieles an irgendwelche Prophetinnen auftraten, der Montanismus, vielleicht habt ihr schon mal gehört, war dann in der frühen Kirchengeschichte wichtig, eine Art christlich angehauchte Glaube auch, der gerade in dieser Gegend dann groß wurde und auch mit allen möglichen besonderen Erkenntnissen, Geheimkenntnissen und strenger Askese verbunden war. Also das war sozusagen diese Gemengelage und hier schreibt Paulus diesen Brief, um direkt davor zu warnen, dass sie sich gar nicht einlassen auf diese Form der Irrlehre. Nun lasst uns einmal durch diesen Brief durchgehen, wie wir es auch sonst machen. Beginnt mit einer Einleitung in den ersten 14 Versen, wo Paulus nach seinem normalen, in dieser Briefform mit einem Gruß beginnt. Und dann in den Versen 3 bis 8 gibt er einen Dank und er dankt Gott. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten. Und er beschreibt, wofür er dankbar ist, was er gehört hat von dieser Gemeinde. Und dann führt er in Versen 9 bis 14 das Gebet an. Was betet er für die Gemeinde? Und das ist eine besonders wertvolle, wir werden da ganz am Ende nochmal drauf eingehen, wie schön es ist, wenn Paulus in seinem Brief schreibt, schaut einmal, das bete ich für euch. Und das, was er betet, das passt zusammen mit dem, was er in seinem Brief schreibt. Er betet quasi schon vorher, dass genau das, was ihm wichtig ist, was er mit seinem Brief erreichen will, dass Gott das wirkt in den Hörern und Lesern. Nun, ich habe 4 Hauptpunkte. Und zwar ist der erste Punkt die Erhabenheit Christi von Kapitel 1, Vers 15 bis Kapitel 2, Vers 7. Die Erhabenheit Christi. Es beginnt in Versen 15 bis 17. mit Christi Erhabenheit über die erste Schöpfung. Also er ist erhaben über die ganze Welt. Ja, er hat alles geschaffen und er regiert alles. Und in den Versen 18 bis 23 fährt er fort mit Christi Erhabenheit über die neue Schöpfung. Er ist das Haupt über die Gemeinde, über die neue Schöpfung, die Gott gibt durch den Geist. Christus ist erhaben auch in der neuen Schöpfung. Und Christi Erhabenheit im Leiden, Vers 24 bis 29, selbst in diesen Bedrängnissen, und Paulus erlebt das auch in seiner Person, dass er, wenn er für Christus, wenn er Christus dient und wenn er unter der Herrschaft Christi steht, dann muss er dennoch leiden. Er ist gerade im Gefängnis und er sagt, aber all das trägt doch dazu bei, dass der Auftrag Christi erfüllt wird. Das Leiden hat sogar eine Rolle und ist Teil von dem, was Christus hier, wie Christus wirkt in dieser Erde, dass er dennoch seinen Segen auch durch das Leid hindurch gibt. Und Paulus lernt auch im Leiden besonders den Reichtum der Herrlichkeit des Geheimnisses Gottes in Christus. Also wie all das mit zum Guten beiträgt. Und dann in den Kapitel 2, Vers 1 bis 7, Christi Erhabenheit der Erkenntnis. Bereitet nun auch die Leser vor, damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das ist Christus. Also er will sie nun hintreiben, diese ganze Erhabenheit und Herrlichkeit Christi zu sehen und diese Erkenntnis zu fassen, hier tatsächlich gegründet und gefestigt zu werden, dass sie verstehen, wer Christus ist und wie er erhaben ist über alles. Die Erhabenheit Christi. Und das ist der wichtige erste Punkt, denn der zweite Punkt, ich habe ihn genannt, die Niedrigkeit der Irrlehren. Kapitel 2, Vers 8 bis 23, also bis zum Ende des Kapitels. Und im Endeffekt, ja, im Grunde gibt er drei besondere Anmerkungen. Das erste ist in Vers 8 bis 15, Lehrer Betrug statt Fülle Gottes. Diese Philosophie dieser Irrlehrer, diese Gebundenheit, diese Fixierung auf die Elemente der Welt, auf diese Kräfte in dieser Welt und vielleicht welche Geistermächte damit verbunden sind, es ist leerer Betrug. Da ist keine Fülle Gottes zu finden. Es ist leerer Betrug. Aber Paulus führt aus, aber wir haben eine Beschneidung durch Gott in Christus. Wir sind wirklich abgetrennt von all dem, was niedrig ist. Und unser Schuldschein ist gelöscht in Christus. Und Christus hat einen Triumph gehalten über alle Gewalten und Mächte. In Christus ist die Fülle. Nicht in all dem, was irdisch ist und was hier durch so einen leeren Betrug aufgezeigt wird, wie man an Macht kommt, wie man irgendwie eine besondere Kraft bekommen kann. Ja, und es ist besonders, besonders schön, ich lese es vielleicht nochmal, hier heißt es in Vers 15, indem er ihn ans Kreuz nagelte, er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm, also in Christus, hat er den Triumph über sie gehalten. Und stellt euch vor, die Kolosser, die hören ständig von irgendwelchen Leuten, die von irgendwelchen Geistermächten sprechen, von irgendwelchen Gewalten. Und wenn man nur besondere Rituale einhält und wenn man besonderen Erkenntnissen nachgeht, dann kann man eine Herrschaft über diese Mächte halten und dann kann man irgendwie Erfolg haben im Leben und dann kann man vorankommen. Und Paulus schreibt, wisst ihr was? Christus herrscht über all diese Mächte und Gewalten. Er hat einen Triumph über sie gehalten. Die sind nichts. Sie haben keine Autorität. Christus ist doch weit über allen. All das, was sie euch sagen, ist leerer Betrug. Sie sind schon alle unterworfen. Sie sind schon alle besiegt. Und dann, die zweite Anmerkung dazu ist Schatten statt Körper. Verse 16 bis 19. Er geht ein auf all diese jüdischen Elemente. Sie haben Speisegebote, sie haben besondere Feste, Neumond und so weiter, besondere Sabbate. Und Paulus sagt, wisst ihr was? Das ist nicht etwas, womit ich irgendwie meinen Körper besonders züchtigen kann, um da eine geistliche Kraft herauszuentwickeln. Darum geht es nicht. Es ist nicht irgendwie wie so eine besondere Speise für Bodybuilder oder irgendwie sowas, damit sie möglichst stark werden. Das ist alles nur ein Schatten. Es sollte hinweisen auf Christus. Und ihr bleibt bei dem Schatten. Dabei ist Christus schon gekommen. Der Körper ist schon da. Ihr könnt doch nicht bei dem Schatten bleiben, wenn die echte Person da ist. In Fleisch und Blut, in wahrer Kraft, in wahrer Herrlichkeit. Das, was woran ihr euch gerade hängt, das ist das, was vergänglich ist. Aber Christus, er ist die wahre Substanz. In ihm ist die wahre Kraft. Und er geht darauf ein, dass sie Engel anbeten, dass sie irgendwelchen Visionen nachgehen, die sie haben und grundlos aufgeblasen sind. Da ist nur Luft bei denen. Aber Christus ist der wahre Körper. Er hat die wahre Kraft. Und Paulus bekämpft diesen Glauben. Er argumentiert, dass Christus nicht nur irgendwie eines von vielen mächtigen Wesen ist, sondern den geistigen Kräften vollkommen überlegen ist. Christus hat die kosmischen Mächte besiegt, sodass es keinen Grund gibt, sich in Angst zu ducken oder irgendwelchen magischen Ritualen nachzugehen, um persönliche Befreiung zu erlangen. Diese Irrlehrer in Kolosse, sie versprechen den Gemeindegliedern oder den Leuten eine intimere Erfahrung mit Gott. Ihr könnt Gott ganz neu begegnen, in einer ganz geheimnisvolleren Art. Und wenn man nun all diesen Dingen nachgeht und besonderen Erkenntnissen, besondere Weisheit nachgeht, dann kann man irgendwie etwas sehen, eine Vision von der Herrlichkeit Gottes. Dann könnt ihr sozusagen eintreten in die Himmelswelt. Paulus sagt, ihr bleibt noch bei dem Schatten, ihr seht überhaupt nicht das Wahre. Und die dritte Anmerkung dazu in Versen 20 bis 23, Schein statt Verehrung. Er sagt hier, wenn ihr mit Christus den Elementen der Welt gestorben seid, was unterwerft ihr euch Satzungen, als lebtet ihr noch in der Welt, berühre nicht, koste nicht, betaste nicht, was doch alles zur Vernichtung durch den Gebrauch bestimmt ist nach den Geboten und Lehren der Menschen. Das alles hat zwar einen Anschein von Weisheit, in eigenwilligem Gottesdienst und in Demut und im Nichtverschonen des Leibes, also nicht in einer gewissen Wertschätzung, dient aber zur Befriedigung des Fleisches. Oh, das wirkt alles so besonders spirituell, so besonders geistlich irgendwie. Oh, schaut mal, wie die sich in Zucht nehmen können und wie sehr sie ihren Leib verachten, dass sie auf all die schönen Speisen verzichten und sie fasten vielleicht so viel und machen dies und schau mal, wie demütig sie sind. Und Paulus sagt, ach, das ist alles nur ein Schein. Das ist keine wahre Gottesverehrung. Es ist ein eigenwilliger Gottesdienst. Und sie befriedigen ihr Fleisch damit, ihre sündigen Stolz und ihre Selbstverherrlichung, indem sie sich ausdenken, wie sie Gott verehren wollen. Aber Gott hat keinen Gefallen daran. Das ist nur Schein. Nur Schein und keine Verehrung. Und dann der dritte Hauptpunkt, der neue Mensch in Christus, Kapitel 3, Vers 1 bis 17. In den ersten vier Versen im dritten Kapitel geht er auf die Grundlage des neuen Lebens ein. Wir sind mit Christus auferweckt und jetzt sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Er sagt, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wir haben ein neues Leben. Wir sind sogar schon eingetreten in die himmlische Herrlichkeit. Wir brauchen das nicht mehr irgendwie in solchen merkwürdigen Praktiken zu suchen. In Christus sind wir in dieser Position, dass wir etwas von der Herrlichkeit Gottes schauen und etwas schmecken können von dem neuen Leben, von dem neuen Menschen in Christus. Und dann sagt er in Vers 5 bis 11, legt den alten Menschen ab. Ja, wir kämpfen hier noch mit der Sünde. Wir kämpfen hier nicht mit irgendwelchen Naturelementen oder sowas. Wir kämpfen noch mit der Sünde, die in uns ist. Dagegen müssen wir ankämpfen. Deswegen sagt er, tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Und geht dann noch ein bisschen weiter. Dass das eben das ist, was wir ablegen müssen. Aber dann in Vers 12 bis 17 zieht den neuen Menschen an. Wir sollen als auserwähltes Volk Gottes leben in dieser geistlichen Wahrheit. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Das sind die Mittel, das sind die Dinge, denen wir nachstreben sollen. Und die Mittel, er geht hier auf die Gnadenmittel ein, dass wir das Wort Christi reichlich in uns wohnen lassen sollen, dass wir einander Lieder singen sollen, dass wir alle Zeit mit Danksagung Gott loben sollen. Das sind die Mittel, mit denen wir tatsächlich dieses neue geistliche Leben und diese Fülle erfahren. Und das letzte Hauptpunkt ist dann das praktische Leben mit Christus, Kapitel 3, Vers 18 bis Kapitel 4, Vers 6. Es geht dann darum, wie kann ich ein christusgemäßes Familien- und Arbeitsleben führen? Kapitel 3, Vers 18 bis 4, Vers 1. Er geht ein auf die Pflichten von Ehemännern und Ehefrauen und Ehemännern, von Kindern und von Vätern, von Sklaven und von Herren. Wie kann ich dieses neue Leben, dieses himmlische Leben, dieses geistliche Leben mit Christus, wo ich mit Gott verbunden bin, wie äußert sich das nun in dieser Welt? Ja. Und dann auch ein christusgemäßes Gebetsleben, Kapitel 4, Vers 2 bis 4, wo Paulus aufruft, könnt ihr das mal lesen, haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung und betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes öffnet, das Geheimnis des Christus zu reden, dessen wegen ich auch gebunden bin, damit ich es kundmache, wie ich reden soll. Also das Gebetsleben ist ein wichtiger Teil für den Auftrag in dieser Welt, das Evangelium zu verbreiten. Er sagt, betet auch für mich. Betet dafür, dass eine Tür des Wortes geöffnet wird. So können wir Anteil haben an dem Dienst Christi hier auf der Erde. Und christusgemäßes öffentliches Leben. In den Versen 5 bis 6, wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Kauft die rechte Zeit aus. Euer Wort sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Wie gehen wir um in dieser gefallenen Welt mit solchen, die nicht glauben? Und dann finden wir in Kapitel 4, Vers 7 bis 18 dann noch einen Abschluss, wo es einige Grüße gibt von Mitarbeitern von Paulus, von Tychikus, der zusammen mit Onesimus wohl diesen Brief auch mitgebracht hat und dann vorgelesen hat, von Epaphras, von Lukas und Demas. Und er gibt noch Grüße an Laodicea und auch an eine Frau namens Nympha, die selbst eine Hausgemeinde bei sich hatte, und er mahnt Archippus zum Dienst. Nun, soweit der Überblick. Was lehrt uns der Kolosserbrief über Christus? Und tatsächlich, dieses Buch ist vielleicht das christologischste aller Paulusbriefe. Im Mittelpunkt des ganzen Buches steht die Person Christi. Dieser Brief hat 95 Verse. In 81 davon wird direkt auf Christus Bezug genommen. Dieser Brief, er quillt über von einem Zeugnis von Christus, wie alles in Christus in Fülle ist. Paulus argumentiert in diesem Buch für die Gottheit Christi und Und er bringt vieles auf, auch gerade im Kontrast zu dieser Irrlehre, um alles auf Christus zu weisen, um alles auf Christus zu fokussieren. Hier ist alles, was wir brauchen. Und besonders eindrücklich ist Kolosser 1, Vers 15 bis 23. Es ist sogar poetisch angeordnet, also es ist wie so ein Gedicht und gibt einige Vermutungen, dass es vielleicht sogar eine Art Lied ist von Christus, ein Christus-Hymnus oder vielleicht etwas, was Paulus selbst ausgearbeitet hat oder etwas, was er vielleicht auch zum Teil übernommen hat und hier mit eingearbeitet hat. Auf jeden Fall finden wir in diesem Teil eine interessante eine parallele Aussage. Zum einen, in dem ersten Teil heißt es, dass der Christus der Herr über die ganze Schöpfung ist. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in dem Himmel und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Christus ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Das bedeutet nicht, dass Christus selbst geschaffen wurde, sondern hier geht es darum, dass ihm alles gehört, so wie dem Erstgeborenen, der alles erbt. Ja, Christus wird auch der Eingeborene oder Einziggeborene genannt, was nicht bedeutet, dass er in dem Sinne geboren ist, sondern dass er der Einzige ist, der in dieser Stellung des Sohnes Gottes in seinem Wesen nach besteht. Und auch hier, er ist der Erstgeborene, das heißt, ihm gehört die ganze Schöpfung. Alles ist ihm untertan gemacht. Er ist der Herr über alle Herrschaften, über alle Mächte und Gewalten. Tatsächlich, er hat sie alle geschaffen. Alles in der Schöpfung wurde durch Christus geschaffen. Nun, das kennen wir schon aus dem Johannesevangelium. Wurde später geschrieben, aber ist uns aus dem Prolog im Johannesevangelium besonders bekannt. Aber hier im Kolosserbrief geht es sogar noch weiter. Er sagt nicht nur, alles ist durch ihn geschaffen, sondern auch zu ihm hin. Die ganze Schöpfung ist für Christus geschaffen. Und er ist es, der alles erhält. Christus, er ist das Zentrum der ganzen Schöpfung. Das Ziel und der Ursprung der ganzen Schöpfung. Und dann heißt es hier, er ist das Bild Gottes. Das Bild des unsichtbaren Gottes. Nun, erinnert euch das an etwas? Wir gehen gerade an eine Predigtserie durch 1. Mose. Und in 1. Mose 1, Vers 27 heißt es, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nun, das ist vielleicht ein Konzept, das uns nicht sofort verständlich ist, aber es bedeutet, Gott hat den Menschen geschaffen in einer Weise, wie er kein anderes Geschöpf geschaffen hat, nämlich es soll Gott repräsentieren. Und es soll die Autorität und das Wesen und die Herrschaft Gottes auf dieser Welt repräsentieren und erfüllen ein Stück weit. Und was Paulus nun hier schreibt, ist, wir Menschen, wir haben darin versagt. Adam hat versagt, das als Bild Gottes wirklich diesen Auftrag zu erfüllen. Und auch seine Nachkommen haben versagt. Aber Christus, er ist das wahrhaftige Bild Gottes. Er ist der in dieser Position den Auftrag, den einst Adam hatte, erfüllt. Er ist der zweite Adam, wie wir auch im Korintherbrief lesen und im Römerbrief. Er erfüllt diesen Auftrag Adams, die Herrlichkeit Gottes in dieser ganzen Schöpfung auszubreiten. Und dann, im zweiten Teil von diesem Christus-Hymnus, wird betont, Christus ist der Herr über die neue Schöpfung. Er ist der Herr über die Gemeinde, der Erstgeborene aus den Toten. Das heißt, der erste Mensch, der nach dem Tod das neue Leben erworben hat, das ewige Leben, einen Auferstehungsleib. Er ist der, der allen Gläubigen darin auch vorangeht, dass er der Erstgeborene ist aus den Toten, der Erstgeborene der neuen Schöpfung. Und in seiner Fülle erfüllt es sich nun auf der ganzen Welt. Durch das Kreuz versöhnt er die abgefallene Welt wieder mit Gott. Er bringt wieder Himmel und Erde zusammen, alles unter seiner Herrschaft. Wir lesen, denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sei es, was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. In Christus wird das, was seit dem Sündenfall Adams getrennt war, Himmel und Erde, es wird wieder zusammengebracht, es wird wieder versöhnt. Er repräsentiert die Fülle Gottes in dieser Welt. Jesus bringt Himmel und Erde wieder zusammen und das Evangelium wird gepredigt in der ganzen Schöpfung, schreibt Paulus. Wir sehen also hier die Erhabenheit Christi über die ganze irdische Welt und über die ganze geistliche Welt, über alles, über die vergangene Zeit und über die noch kommende Zeit, über Himmel und über Erde. In ihm ist er ist über alles eingesetzt. Und dann sind in ihm die Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und die Philosophie ist eben die Liebe zur Weisheit. Man sucht eine Erkenntnis und gerade auch diese Irrlehrer, sie suchten irgendwelche Geheimnisse zu entdecken, verborgene Visionen aufzuschließen, so dass sie sich rühmen konnten, oh, ich habe etwas entdeckt, ich habe etwas erkannt in der geistlichen Welt, was den anderen verborgen ist. Und Paulus sagt, gerade in Kapitel 2, wo er mit diesen Irrlehrern umgeht oder diese Irrlehre, Kolosser 2, Vers 2, damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das ist Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Oh, sucht nicht nach irgendeiner Weisheit, nach irgendwelchen Geheimnissen, die von Gott kommen, außerhalb von Christus. Es ist keine Weisheit außerhalb von Christus. Wahre Erkenntnis von den Geheimnissen Gottes finden wir in dieser Person, in Jesus Christus. Und in ihm sind alle Schätze, all die Fülle von Weisheit und Erkenntnis, sie sind in ihm verborgen. Das heißt, was wir brauchen, ist, Christus zu erkennen. Und wenn wir Christus haben, dann haben wir, wenn wir wirklich verstehen, wer er ist, was er getan hat, wozu er gekommen ist, was er uns schenkt, oh, dann haben wir die Fülle an Weisheit, die wir brauchen. Dann haben wir die Erkenntnis, die tatsächlich in die Tiefe geht. Denn Christus ist die Fülle der Gottheit. Kolosser 2, Vers 9, 2, Vers 8 heißt es, seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und den leeren Betrug, durch die Überlieferung der Menschen nach den Elementen der Welt und nicht Christusgemäß, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Wir müssen nicht versuchen, auf irgendwelche merkwürdigen Praktiken und magischen oder ekstatischen Rituale der Fülle Gottes zu begegnen. Nee, die Fülle Gottes ist in Jesus. Leibhaftig in ihm. Wer Christus hat, der hat Gott. Jede Lehre, die eine wahre oder höhere Erfüllung verspricht, mehr als das, was Jesus gibt, ist leerer Betrug. Die ganze Fülle Gottes ist in Christus. Und nun, ich will es einfach mal einfach auflisten, weil man kann im Grunde gar nicht auf alles eingehen, was Paulus über Christus sagt. Ich habe einfach mal versucht, ein bisschen zusammenzufassen. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden, Kolosser 1, Vers 14. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, 1, 15. Er ist der Erstgeborene aller Schöpfung, 1, 15. In ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, 1, 16. Alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen, 1, 16. Er ist vor allem, 1, 17. Alles besteht durch ihn, 1, 17. Er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, 1, 18. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, 1, 18. Er ist hat in allem den Vorrang, 1, 18. Die ganze Fülle wohnt in ihm, 1,19. Durch ihn wird alles mit Gott versöhnt, 1,20. Christus ist uns in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit, 1,27. Er ist es, der in der Predigt verkündigt wird, 1,28. Seine Wirksamkeit wirkt in uns in Kraft, 1,29. Er ist das Geheimnis Gottes, 2,2. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen, 2,3. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, 2,9. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht, 2,10. In ihm sind wir beschnitten worden, 2,11. Mit ihm begraben in der Taufe, 2,12. In ihm auch mit auferweckt durch den Glauben, 2,12. Mit ihm lebendig gemacht, 2,13. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, 2,14. In ihm hat Gott den Triumph über die Gewalten und die Mächte gehalten und sie völlig entwaffnet und öffentlich zur Schau gestellt, 2,15. Er ist der Körper selbst, auf den alle Schatten des alten Bundes hinweisen, 2,17. Er sitzt zur Rechten Gottes und regiert, 3,1. Er ist unser Leben, 3,4. Christus ist alles und in allen, 3,11. Er ist der Herr, der unser Werk belohnt und ein Erbe schenkt, 3,24. Christus genügt. Christus genügt. Er allein. Nun, was lehrt uns der Kolosserbrief über die Rettung? Auch das fragen wir hier in jedem neutestamentlichen Buch. Und ich möchte nur auf ein paar interessante Dinge eingehen. Zum einen lehrt Paulus, dass die Rettung eine Veränderung unserer Sphäre ist. Wir sind versetzt in das Reich Christi. Kolosser 1, Vers 13. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wir gehören nicht mehr dieser Welt an. Wir gehören nicht mehr dieser Macht der Finsternis an. Die ganzen Irrlehrer, sie sagten, wir müssen hier uns irgendwie befreien von den finsteren Mächten. Und Paulus sagt, wenn ihr zu Christus gehört, dann seid ihr schon versetzt aus dem Reich der Finsternis in das Reich des geliebten Sohnes. Und dann ein Aspekt der Rettung ist, wir sind aus dem Herrschaftsbereich des Teufels und der finsteren Mächte herausbefreit. Und wir gehören in das Reich des geliebten Sohnes. Wir haben einen Herrn, einen König, Christus. Und wir empfangen die Liebe Gottes zu seinem Sohn, empfangen auch wir, weil wir zu ihm gehören. Und dann ist auch ein Aspekt der Rettung, dass wir Anteil haben als Christen an diesem ursprünglich adamitischen Auftrag. Zum einen ist nicht nur Christus das Bild des unsichtbaren Gottes, er erfüllt das, was Adam eigentlich erfüllen sollte, sondern Christus erneuert auch uns in dieses Bild. Kolosser 3, Vers 10, und den neuen, hier geht es um den neuen Menschen, angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Da ist weder Grieche noch Jude, beschneidet noch unbeschnitten sein, Barbar, Skite, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allen. Nun, was Gott macht, ist, dass er die Christen in das Bild Christi formt. Und somit erlangen wir wieder, was Adam verloren hat. Dass wir Gott, diese Gottesähnlichkeit haben sollen, durch die Erkenntnis und auch durch den Auftrag der Herrschaft in dieser Welt. Durch Christus haben wir nun Anteil daran. Wir sind in ihm, bei aller Unterschiedlichkeit, aber er erneuert das Bild Gottes in uns. Und dann heißt es in Kapitel 1, Vers 6, über das Wort, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt und wächst, wie auch unter euch von dem Tag an, da ihr es gehört und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt. Auch ein schöner Begriff. Ja, also dass die Predigt, die Verkündigung ging hinaus und ihr habt es gehört und ihr habt die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt. Hier bleibt es nicht nur ein theoretisches Wissen, sondern plötzlich merkt man, oh ja, ich brauche diese Gnade Gottes. Ich habe sie in Wahrheit erkannt. Aber ein besonderer Aspekt ist, diese Predigt, das Wort Gottes, das Evangelium, es geht in die ganze Welt hinaus und es bringt Frucht und wächst, sagt er. Nun, einige Ausleger sagen, hier ist ein deutlicher Verweis auf 1. Mose 1, Vers 28. Also direkt der Vers nachdem, dass er sie geschaffen hat als zum Bild Gottes. Denn er sagt, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Nun, was Paulus hier offensichtlich beschreiben will, ist, ihr habt Anteil durch die Verkündigung des Evangeliums an diesem Herrschaftsauftrag, die ganze Erde untertan zu machen. Das, worin Adam versagt hat, er sollte Kinder zeugen, sie lehren und sie sollten als Bilder Gottes die ganze Erde erfüllen und damit die Herrlichkeit Gottes darstellen. Und Paulus sagt nun, es geschieht jetzt unter euch, nämlich durch das Evangelium, das wächst und Frucht bringt. Und da, wo Sünder plötzlich gläubig werden, eine neue Schöpfung und durch Christus das Bild Gottes bekommen, da erfüllt sich das, was Christus als Auftrag angenommen hat, worin Adam versagt hat. Und die Gemeinde hat Anteil daran. Unter euch wächst es und bringt Frucht. Und dann betont Paulus aber auch, die Rettung liegt allein in der Verbundenheit mit Christus. Wir sind mit Christus den Elementen der Welt gestorben, sagt er. Wir sind mit ihm begraben in der Taufe, mit ihm auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes. Er hat uns mit lebendig gemacht, mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Unser Leben ist jetzt verborgen mit Christus in Gott im Himmel. Und wird geoffenbart werden in Herrlichkeit, wenn Christus geoffenbart wird. Diese Erlösung, sie ist aufs Engste verbunden mit Christus. Das, was er getan hat. Und durch den Glauben sind wir verbunden mit ihm. Und es gibt kein Heil außerhalb von Christus. Wir müssen mit ihm verbunden sein. All das, was er getan hat, was er erlitten hat, es kommt uns zugute. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Also hier ist noch ein neues Bild, nämlich das einer finanziellen Schuld, die Christus beglichen hat durch seinen Tod. Und so lernen wir, was Paulus den Christen in Kolosse deutlich machen wird, in Christus ist die Fülle. In ihm ist die Fülle. Und wenn wir zu Christus gehören, dann sind wir zur Fülle gebracht. Dann brauchen wir nichts anderes. Wenn wir seine Erlösung haben, dann sucht nicht nach einer anderen Erlösung. Dann sucht nicht nach irgendwie einem Upgrade oder sowas, was man noch darauf bauen kann, wie man noch irgendwie mehr erreichen kann. In ihm sind wir zur Fülle gebracht. Wer in Christus gerettet ist, der hat alles, was er braucht. Und nur noch zuletzt ein besonderes Thema, nämlich das Gebet am Anfang. Ich hatte es schon erwähnt, wir wollen es einmal lesen, in Kolosser 1, Vers 9 bis 11. Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten. Okay, und jetzt hört einmal, worum er bittet. Dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um den Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden dem Vater danksagend, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. wenn wir verstehen, wie diese Irrlehrer auf besondere Geheimnisse, besondere Erkenntnisse, besondere Praktiken und so weiter eingingen, dann merkt man, wie zielgerichtet dieses Gebet ist. Er sagt, oh, ich wünsche, ihr könnt einfach nur erkennen, dass den wahren Willen Gottes. Dass ihr, und zwar den Willen Gottes in einer geistlichen Weisheit und geistlichem Verständnis, nicht nach den Elementen dieser Welt, nicht nach irgendwelchen Philosophien und Menschenlehren, sondern nach einem geistlichen Verständnis. Und das führt zu einem würdigen Wandel und zu einer Fruchtbarkeit von Gott in allen guten Werken. Dass das, was ihr tut, tatsächlich gute Frucht bringt und nicht nur ein leerer Betrug, nicht nur ein aufgeblasener Schein ist. Und dass ihr tatsächlich wächst in der Erkenntnis Gottes und die Kraft von Gott erfahrt in allen Lebenslagen. Und ein Kommentator, verweist auf einen interessanten Vers. In 2. Mose 31, Vers 3, da wird über den Bau der Stiftshütte geschrieben. Und da gab es einen Bezalel, der diese Stiftshütte bauen sollte, die Elemente dieser Stiftshütte. Und über ihn sagt Gott, und ich habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Weisheit, Verstand und Können und für jedes Werk. Ein paar Verse später heißt es, dazu habe ich jeden, der ein weises Herz hat, Weisheit ins Herz gelegt, damit sie alles machen, was ich dir geboten habe. Und es kann gut sein, dass Paulus mit seinem Gebet tatsächlich auch hier auf dieses Prinzip im Grunde Rücksicht nimmt oder verweist, Gott ist es, der die Christen befähigt, das geistliche Heiligtum zu bauen, wo Gott begegnet werden kann. Und dafür brauchen wir nicht irgendwelche asketischen Praktiken, nicht irgendwelche magischen Formeln, sondern wir brauchen die Erkenntnis Christi. Wir brauchen diese geistliche Weisheit vom Herrn, damit wir dem Herrn tatsächlich begegnen können. Und in ihm ist alle Fülle. Soweit. Amen. Gibt es konkrete Fragen noch zum Kolosserbrief? Dennis. Dieser Vers wird manchmal ein bisschen aus dem Kontext genommen, im Sinne einer Allversöhnung. Ja? Christus versöhnt einfach alles mit sich und dann sind alle bösen Mächte und so weiter auch mit Gott versöhnt. Das ist hier nicht gemeint. Was gemeint ist, ist, dass Christus Herr ist über alles. Und jetzt leben wir noch, diese Welt ist in einer offenen Rebellion gegen Gott. Aber durch Christus wird sozusagen er baut seine Herrschaft auf und in ihm und durch ihn kommt es dann an seinem Tag zu dem vollkommenen Frieden, was nicht bedeutet, dass alle Gottes Diener werden, aber so, dass jegliche Feindschaft, jegliche offene Rebellion beendet wird, sowohl in der Himmelswelt, also irgendwelche geistlichen Mächte, als auch was die Menschen selbst angeht. Er wird richten und Himmel und Erde werden wieder vereint sein, wie wir es in der Offenbarung dann lesen, so wie es ursprünglich war, wo der Garten Eden sozusagen diese Verbindung zwischen Himmel und Erde war. Und der Auftrag war es, von Adam letztendlich den Garten Eden auf der ganzen Erde auszubreiten. Und Christus macht genau das. Er beendet sozusagen diese offene Rebellion, zuletzt durch sein Gericht. Ja? Und worum es Paulus hier geht, wenn ich ihn richtig verstehe, ist, dass er durch das Blut seines Kreuzes hat er im Grunde sowohl die Macht, die Erwählten zu retten und zu versöhnen, als auch alles Anrecht, die Gottlosen zu bestrafen und so zu überwinden. Ja? Gibt es noch eine Anmerkung oder Rückfrage? Gut, lass uns beten.